NDR Info. Echo des Tages.
Das sind einige unserer Themen. Ausgestrahlt Angela Merkels Atomwende im Bundestag. Dazu auch unser Kommentar. EHEC-Seuche. Fahnder verfolgen neue Spur nach Göttingen. Gerüchte um Opel. Amerikaner wollen Autokonzern angeblich verkaufen. Akte geschlossen. Ermittlungen zum Gorch-Fock-Unglück eingestellt. Und der sanfte Rebell, der Algerier Boualem Sansal, bekommt den Friedenspreis. Im Studio ist Sabine Mörs. Schönen guten Abend. Der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg bei der Atomenergie. Heute musste Kanzlerin Merkel diese Rolle rückwärts im Bundestag erklären. Und den Turbo-Einstieg in die erneuerbaren Energien gleich dazu. 25 Minuten brauchte sie dafür. Der Opposition reichte das nicht. Jörg Brandscheid fasst die Debatte zusammen.
Von einer Revolution hatte die Bundeskanzlerin im Herbst gesprochen, als sie das damalige Energiekonzept inklusive Laufzeitverlängerung präsentiert hatte. Oft ist sie daran erinnert worden, seitdem die Regierung ihre 180-Grad-Wende in der Atompolitik eingeleitet hat. Begründet hat sie dies stets mit der Katastrophe von Fukushima. Und so erklärte auch Angela Merkel heute im Bundestag ihre neue Bewertung des Risikos Atomkraft.
So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres im Rahmen unseres umfassenden Energiekonzepts auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
Nun wirbt Merkel für den Konsens, den ganz großen Konsens. Nicht nur die Opposition will sie dafür gewinnen.
Die Gesellschaft als Ganzes, jeder Einzelne, wir alle gemeinsam können, wenn wir es richtig anpacken, bei diesem Zukunftsprojekt ethische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg verbinden. Dies ist unsere gemeinsame Verantwortung. Für dieses gemeinsame Projekt werbe ich mit aller Kraft und mit aller Überzeugung.
Dass die SPD bei einem schrittweisen Atomausstieg nicht Nein sagen wird, machte Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier deutlich. Abgestimmt wird jedoch erst am 30. Juni. Und so ließ sich die Opposition heute die Chance nicht entgehen, Schwarz-Gelb genüsslich an die eigene, ziemlich atomfreundliche Vergangenheit zu erinnern.
Wenn die Regierungsparteien schon alle Positionen aus der Vergangenheit räumen müssen, dann hören Sie doch bitte auf, uns das als nationale Gestaltungsaufgabe zu erklären. Die Gesellschaft war immer schon weiter als Sie.
Hetzjagden gegen die frühere rot-grüne Atompolitik warf Steinmeier der Kanzlerin vor. Das werde er nicht vergessen. Nun müsse ein Grundkonsens wiederhergestellt werden, etwas, das länger halte als 6 Monate. Die Opposition sieht sich nachträglich bestätigt und sie nutzte die erste Lesung der neuen Energiegesetze, das deutlich zu machen. Das gilt insbesondere für die Grünen. Deren Fraktionschef Jürgen Trittin spricht von einem Erfolg der Anti-AKW-Bewegung und der Umweltverbände.
Es ist ein Erfolg der hunderttausenden Menschen, die auf Mahnwachen, auf Demonstrationen, auf Sitzblockaden für einen Ausstieg gestritten haben. Und Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie sich bei denen schon nicht entschuldigen wollen, dafür hätte ich ja Verständnis. Aber ich finde, heute hätten Sie sich bei diesen Menschen bedanken sollen für die Nachhilfe, die Sie ihnen erteilt haben.
Die Grünen lassen offen, ob sie dem neuen Atomgesetz zustimmen werden, das den Ausstieg bis 2022 festschreiben soll. Sie sehen unter anderem Nachbesserungsbedarf bei den Sicherheitsanforderungen an die Kernkraftwerke. Die SPD sieht Korrekturbedarf bei der Förderung von Windkraftanlagen im Landesinneren. Und aus Sicht von linken Fraktionschef Gregor Gysi könnte alles viel schneller gehen mit dem Atomausstieg.
Wir haben uns mit den Fachleuten beraten und sind zu dem Jahr 2014 gekommen. Und wenn wir das Jahr 2014 nehmen, müsste kein einziger Haushalt, kein einziges Unternehmen ohne Licht leben. Das ist realisierbar.
Die Atomausstiegsdebatte im Bundestag, Jörg Brandscheid berichtete. Fukushima hat alles verändert, hat Angela Merkel heute gesagt. Nimmt man ihr die Kehrtwende nun ab oder sieht es so aus, als hechelte sie nur der Stimmung im Land hinterher? Georg Schwarte kommentiert die Energiewende der Kanzlerin.
Es ist beinahe so, als würde sich Geschichte wiederholen. Schröders Agenda lässt grüßen. Da macht diese Kanzlerin für ein Land das einzig Vernünftige. Spät, aber sie macht es. Verabschiedet sich und Deutschland von der Atomkraft. Und doch wird ihr diese Wende vermutlich niemand mehr danken. Wer zu spät kommt, den bestraft der Wähler. Dabei hätten heute die Zutaten für Historisches gestimmt. Deutschland steigt aus als weltweit führende Industrienation. Das ist nicht irgendetwas. Das ist die eigentliche Revolution, zu der diese Kanzlerin ja schon die Laufzeitverlängerung machen wollte. Deutschland steigt aus. Nach Jahren der Proteste, nach politischen Hetzjagden und wüsten Beschimpfungen hätte heute eine Wunde in diesem Parlament geschlossen werden können. Die Kanzlerin aber hatte kein Pflaster dabei. Das ist das Unglück dieser Angela Merkel. Fachlich versiert, scharfsinnig, Unabänderliches erkennend, vermag diese Frau leider den Ton nicht zu treffen. Das wäre in normalen Zeiten ärgerlich, dieses Mal aber ist es fatal. Wer 2000 Rot-Grün zugerufen hat, ihr macht das Land kaputt, wer 2009 den Ausstieg vom Ausstieg verkündete, ein Jahr danach die Laufzeiten verlängert unter der anmaßenden Überschrift der Energierevolution, knapp 6 Monate und eine Atomkatastrophe später all das wieder einreißt, was bis dahin als alternativlos galt, der sollte vielleicht einen klitzekleinen Moment innehalten, um dann vor dem deutschen Parlament der Repräsentanz von uns allen zu sagen, ich habe mich geirrt, es tut mir leid. Das wäre unerhört und bis dahin ungehört gewesen. Das hätte einer Größe bedurft, die Frau Merkel zuzutrauen gewesen wäre. Jetzt bleibt diese Größe allein auf den zu Recht gelobten Ausstiegsbeschluss beschränkt. Ihre verschwiemelte Rhetorik aber, die nichts erklärt, nichts bedauert und nichts in Perspektive rückt, wird als kleinmütiges Beispiel einer gescheiterten Regierungserklärung in den Archiven des Bundestages verschwinden. Umweltminister Röttgen allenfalls bemühte sich, die Dimension dieses Ausstiegs samt Würde und Bürde für die Gesellschaft zu beschreiben, die Hand auszustrecken in alle Richtungen. Dieser Ausstieg nämlich ist nicht rot-grün oder schwarz-gelb, der Ausstieg sollte farbenloser Konsens sein. Vizekanzler Rösler muss das noch lernen. Sein arrogant dreister Redebeitrag Motto Rot-Grün könne ja jetzt die Fehler von einst korrigieren, ist im besten Fall Ausweis liberaler Sprachlosigkeit. Revolution also war gestern, ab heute muss Herkules ran. In der griechischen Mythologie hatte der einst 12 unlösbare Aufgaben lösen können, durch Intelligenz. Kein Wunder, dass die verkopfte Kanzlerin von einer Herkulesaufgabe spricht, wenn sie die Energiewende meint. Die Kanzlerin der Herzen jedenfalls wird Angela Merkel auch nach dieser Regierungserklärung nicht mehr werden. Der eingeleitete Ausstieg heute ist historisch, das Wort der Kanzlerin leider nicht.
Der Kommentar von Georg Schwarte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Mit seinem Griechenland-Brandbrief hat Finanzminister Schäuble die Richtung vorgegeben. Bei der neuen Milliardenhilfe für Griechenland müssten die Lasten zwischen Steuerzahlern und privaten Investoren gerecht verteilt werden, sagt er. Aber wird sich diese Linie beim Rettungspaket 2 tatsächlich durchsetzen? Aus Brüssel Wolfgang Landmesser.
Auch der luxemburgische Ministerpräsident und Chef der Eurogruppe Jean-Claude Juncker hat am vergangenen Freitag eine Beteiligung der Privaten gefordert. Kurz zuvor waren die Ergebnisse des Expertenberichts über die Finanzsituation Griechenlands bekannt geworden.
On that basis, I expect the Eurogroup to agree.
Ich gehe davon aus, dass sich die Eurogruppe auf dieser Basis darauf einigen wird, Griechenland zusätzliche Finanzhilfen bereitzustellen, natürlich unter strikten Bedingungen. Zu diesen Bedingungen wird auch die Beteiligung der privaten Gläubiger auf freiwilliger Basis gehören. Aber eine Einigung, ob und wie die Gläubiger genau in die Pflicht genommen werden, ist noch nicht erreicht. Die Griechenlandhilfe 2 könnte 90 Milliarden Euro umfassen, und zwar folgendermaßen aufgeteilt. Ein Drittel der Summe würden die privaten Eigentümer von griechischen Staatspapieren beisteuern, ein Drittel die Eurozone und der Internationale Währungsfonds und das letzte Drittel soll durch den Verkauf von Staatsunternehmen in die Kasse kommen, skizzierte Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker nach einer Telefonkonferenz der Finanzminister gestern Abend. Die Konferenz sei ein erster Austausch über eine Lösung für Griechenland gewesen, hieß es heute in Brüssel. Der kritische Punkt ist, ob die Finanzmärkte längere Laufzeiten für die Griechenland-Papiere als wirklich freiwillig einstufen oder im Gegenteil de facto von einem Staatsbankrott ausgehen, wenn sich die Investoren darauf einlassen. Genau das will die Eurozone aber mit dem zweiten Rettungspaket verhindern. Die von ihm vorgeschlagene Lösung, schreibt Finanzminister Schäuble in seinem Brief,
bietet eine realistische Chance, die negativen Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu beschränken und gleichzeitig die notwendige Lastenteilung zwischen Steuerzahlern und Investoren zu erreichen.
Gleichzeitig versucht die griechische Regierung, die mit der EU und dem IWF ausgehandelten zusätzlichen Reformen auf den Weg zu bringen. Nach dem Beschluss in seinem Kabinett muss Ministerpräsident Yorgos Papandreou auch für eine Mehrheit im Parlament kämpfen. Vom neuen Privatisierungsprogramm und zusätzlichen Einsparungen im öffentlichen Dienst haben die Euro-Länder ein erneutes Eingreifen abhängig gemacht. Dass ihm noch ein langer Weg bevorsteht, war Papandreou am vergangenen Freitag nach seinem Treffen mit Eurogruppenchef Juncker anzumerken.
Still much is to be done.
Es gibt noch viel zu tun. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass die Märkte skeptisch bleiben. Und deswegen diskutieren wir jetzt über zusätzliche finanzielle Unterstützung. Griechenland wird hart arbeiten und wir werden die an uns gestellten Anforderungen erfüllen. Bis zum 20. Juni, Montag in einer Woche, soll das neue Paket für Griechenland geschnürt sein. Dann treffen sich die Eurofinanzminister in Luxemburg zur entscheidenden Sitzung.
EHEC, der Spuk ist immer noch nicht vorbei, auch wenn sich mittlerweile deutlich weniger Menschen mit dem Keim infizieren. Auch die Suche nach der Ansteckungsquelle geht weiter. Die Sprossen vom Hof in Bienenbüttel geraten aber immer weiter in das Visier der Keimdetektive. Es gibt eine neue Spur nach Göttingen. Aus Hannover Michael Ort.
In Niedersachsen gibt es zwei weitere Todesfälle nach EHEC-Infektionen. Ein 68-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau aus dem Landkreis Harburg sind nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums gestern gestorben. Damit ist die Zahl der EHEC-Opfer auf 10 gestiegen. Bei einer Familienfeier im Landkreis Göttingen haben sich mehrere Gäste mit dem Erreger infiziert. Die 70 Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland. 5 Gäste aus dem Raum Göttingen werden im Krankenhaus behandelt. Weitere Gäste aus dem Landkreis Kassel sind ebenfalls erkrankt. Eine Firma aus dem Landkreis Kassel hatte das Essen für die Familienfeier geliefert. Ob diese Firma mit Sprossen von dem Biobetrieb in Bienenbüttel beliefert wurde, ist noch unklar. Dieser Betrieb bleibt vorerst weiter gesperrt, darf nichts verkaufen. Insgesamt wurden bisher 40 Proben aus dem Bienenbütteler Betrieb abschließend untersucht. Der EHEC-Erreger wurde nicht gefunden. Die Untersuchungen laufen gleichwohl weiter, sagte der Sprecher des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums Gerd Hane.
Es sind über 750 Proben gezogen worden. Das sind sowohl Proben aus Saatgut bis hin zu sämtlichen Betriebsabläufen. Die werden in Berlin parallel ausgewertet, zum Teil auch im Labis. Also Sie sehen, auch da gibt es diese Überkreuzzusammenarbeit.
Erst wenn alle Proben analysiert und ohne Befund sind, könne der Betrieb wieder verkaufen, so Hane. Das könne noch einige Wochen dauern. Unterdessen versuchen die Obst- und Gemüsebauern in Deutschland, den Handel mit ihren Produkten so gut es geht aufrechtzuerhalten. Viele lassen die Ware auf den EHEC-Erreger testen, erläutert Karl Schmitz, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisation Obst und Gemüse.
Wir haben die Devise ausgegeben, Vorernteproben einzunehmen. Das heißt, das Gemüse wird verprobt, bevor es geerntet wird. Und dann, wenn ein Negativbefund da ist, dann wird er dem potenziellen und interessierten Käufer, dem Lebensmittelhandel, angeboten.
Allzu lange halte die Branche das aber nicht mehr durch. Zurzeit werde zwischen 70% und 90% weniger Gemüse verkauft als üblich, so Karl Schmitz.
Neue Aufregung für die Opelaner hier in Deutschland. Es gibt Gerüchte, der Mutterkonzern General Motors will Opel womöglich doch noch verkaufen. Was ist dran? Anna Engelke aus Washington.
Reine Spekulation. Er habe keine Informationen darüber, dass General Motors einen Käufer für Opel suche, sagte der GM-Sprecher dem ARD-Hörfunk in Washington. Jeden weiteren Kommentar lehnte er ab. Die Meldung vom angeblichen Opel-Verkauf kommt aus Deutschland. Spiegel und Autobild berichten übereinstimmend, Manager von General Motors seien zunehmend verärgert, dass das Europageschäft mit Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall weiter Verluste einfahre. Die GM-Manager sollen davon überzeugt sein, dass die US-Mutter nicht mehr auf Opel angewiesen sei. Sparsame Motoren und Modelle könne GM inzwischen auch aus Südkorea beziehen. Als mögliche Käufer für Opel werden ein chinesischer Autobauer und Volkswagen genannt. Ein VW-Sprecher in Wolfsburg hat jeglichen Kommentar abgelehnt. Die Meldung hat in Kreisen des VW-Konzerns Kopfschütteln ausgelöst. Das ist Quatsch, es gibt keinerlei Pläne, heißt es. General Motors hatte erst im Mai bestätigt, an Opel festhalten zu wollen. Aber warum dann jetzt diese Verkaufsgerüchte? Das fragen sich viele. Opel passe GM nicht mehr ins Konzept, werde als Konkurrenz im eigenen Haus empfunden, weil der US-Autobauer seine Marke Chevrolet global verkaufen wolle, so lautet eine Antwort. Eine andere? Die Wachstumsaussichten für den europäischen Automarkt seien schlecht. Das Europageschäft sei nicht mehr so wichtig. Die entscheidenden Zuwachszahlen kämen aus Asien, vor allem aus China, wo Opel nicht vertreten sei. Wiederum eine andere Erklärung. Möglicherweise will General Motors aus Detroit Druck auf Opel in Europa ausüben, sich noch mehr anzustrengen. Europa, das ist für GM nach wie vor ein Verlustgeschäft. 270 Millionen Dollar im ersten Quartal. Das ist nicht schön, aber immerhin deutlich weniger als noch im Vorjahresquartal. In diesem Jahr will Opel in Europa die Gewinnschwelle erreichen und ab nächstem Jahr auf Dauer schwarze Zahlen schreiben. Geht es nach den Opelanern in Deutschland, dann nach wie vor als Tochter von General Motors in Detroit.
Es war nicht der erste Anlauf, aber auch diesmal ist eine Reform der Gewerbesteuer gescheitert. Zu groß ist offenbar der Widerstand der klammen Kommunen gegen einen Ersatz ihrer wichtigsten Einnahmequelle. Aus Berlin, Ilka Steinhausen.
Das Bundesfinanzministerium wollte einen Pressebericht nicht bestätigen. Lübecks Bürgermeister Bernd Sachse von der SPD aber sehr wohl. Seinen Informationen zufolge wird das Reformscheitern in der nächsten Woche offiziell bestätigt. Die Nachricht hat Sachse mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge aufgenommen.
Ein weinendes deswegen, weil wir uns natürlich eine Verbesserung der Gewerbesteuer gewünscht hätten. Ein lachendes, weil wir froh sind, dass Bundesfinanzminister Schäuble und Bundeskanzlerin Merkel sich nicht mit dem Ansinnen haben durchsetzen können, die Gewerbesteuer gänzlich abzuschaffen. Das wäre zum finanziellen Nachteil der Kommunen gewesen.
Insgesamt bekommen die Kommunen im Jahr knapp 40 Milliarden Euro. Dies ist ihre größte Einnahmequelle, aber sie ist stark konjunkturabhängig. Da die Kommunen seit Jahren große Geldsorgen haben, sollte eine Kommission die Reform entwickeln. Unter anderem hatte Finanzminister Schäuble angeboten, dass die Kommunen künftig Zuschläge auf die Einkommensteuer erheben dürfen. Unter dem Strich sollten Städte und Gemeinden durch die Reform keinen finanziellen Schaden haben. Doch das sieht Bürgermeister Sachse auf NDR Info skeptisch.
Bei dem Zuschlag auf die Einkommensteuer sind wir eben voll und ganz vom Goodwill der Bundesregierung abhängig. Und wenn der Bund morgen entscheidet, wir haben zu wenig Geld, dann wird mal eben der Steuersatz für die Kommunen eingeschränkt, werden Begrenzungen eingezogen und schon haben wir wieder den Nachteil. Bei der Gewerbesteuer sind wir ein Stück freier.
Sollte es eine Reform geben, so könnte zum Beispiel die Zahl der Unternehmen vergrößert werden, die überhaupt Gewerbesteuer zahlen, sagte Sachse. Bislang seien zu viele Unternehmer von der Steuer befreit. Mit dem erneuten Scheitern der Reform wäre auch ein zentrales Vorhaben der schwarz-gelben Koalition geplatzt.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Vor einem halben Jahr wurden zwei Terroranschläge mit Luftfrachtpaketen aus dem Jemen vereitelt. Die Bundesregierung wollte danach sofort die Luftfrachtkontrollen verschärfen. Doch was ist passiert? Nichts. Das hat inzwischen auch die Bundesregierung zugegeben. Grund ist ein Streit zwischen verschiedenen Behörden, wer für die Luftfrachtkontrollen zuständig sein soll. Joachim Hagen berichtet.
Für die Gewerkschaft der Polizei ist es ein unhaltbarer Zustand. Vor einem halben Jahr hatte der damalige Bundesinnenminister de Maizière angekündigt, dass die Kontrolle der Luftfracht verschärft werde. Doch seitdem habe sich die Situation an den Flughäfen nicht verändert, sagt Josef Scheuring von der Gewerkschaft der Polizei.
Wir haben die gleiche Situation wie vor den Paketfunden damals. Wir haben die gleiche Bedrohungssituation. Ja, wie damals ist nichts passiert.
Ende Oktober des vergangenen Jahres wurde auf einem britischen Regionalflughafen ein Sprengstoffpaket aus dem Jemen entdeckt. Es war zuvor auf dem Flughafen Köln-Bonn umgeladen worden und hätte nach Erkenntnissen der Ermittler in der Luft explodieren sollen. Kurz nach dem Fund einigten sich die zuständigen Bundesministerien darauf, 450 neue Mitarbeiter einzustellen, um die Luftfracht genauer zu kontrollieren. Doch dann begann das Tauziehen. Bis heute ist nicht klar, zu welcher Behörde diese 450 Mitarbeiter gehören sollen. Das Bundesfinanzministerium fordert einen möglichst großen Teil des Personalkuchens für den Zoll, das Bundesinnenministerium für die Bundespolizei und das Bundesverkehrsministerium für das Luftfahrtbundesamt. Das Luftfahrtbundesamt ist bislang für die Kontrolle der Luftfracht zuständig. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Christine Lamprecht, kritisierte auf NDR Info dieses Kompetenzgerangel.
Ich denke, das Luftfahrtbundesamt ist hier schon geeignet, diese Kontrollen dann durchzuführen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist das geringste Kompetenzgerangel in Anbetracht dessen, um was es hier geht. Es geht darum, dass eine große Sicherheitslücke besteht und dass die schon längst seit einem halben Jahr hätte geschlossen werden können, wenn man hier sich einigen würde auf eine Zuständigkeit.
Doch danach sieht es zurzeit nicht aus. Das Verkehrsministerium hat in einem Brandbrief an den Haushaltsausschuss des Bundestages davor gewarnt, dass Terroristen von den Mängeln der deutschen Sicherheitsarchitektur profitieren könnten. Trotzdem war das Thema gestern von der Tagesordnung des Haushaltsausschusses gestrichen worden.
Es war eine der tragischsten Geschichten aus dem vergangenen Jahr, als die junge Offiziersanwärterin Sarah Lena S. im November auf der Gorch Fock aus der Takelage 27 Meter in die Tiefe stürzte. Nun hat die Staatsanwaltschaft in Kiel die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingestellt. Sie geht von einem Unfall aus. Aus Kiel, Jörg Wilhelmi.
an Fremdverschulden ist auszuschließen. Das ist im Kern die Aussage des Abschlussberichtes der Kieler Staatsanwaltschaft. Mehr als 50 Zeugen an Bord wurden befragt, Unterlagen, Berichte und Befehle der Marine gesichtet, so die Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Hess.
Die sehr umfangreichen Ermittlungen haben ergeben, dass wir keine strafrechtlich relevanten Aspekte gefunden haben, sodass den Mitgliedern der Marine insofern kein strafrechtlicher Vorwurf zu machen ist.
Auch eine Überforderung der 25-jährigen Obermartin ist für die Staatsanwaltschaft nicht erkennbar. Hilfsangebote beim Niederentern vom Mast durch einen Aufsbilder habe sie abgelehnt, heißt es in dem Bericht.
Es ist sicherlich so gewesen, dass eine sehr hohe Belastungssituation für die Soldaten zu diesem Zeitpunkt vorlag. Es hatten bereits mehrere Übungen stattgefunden. Allerdings haben wir ermittelt, dass keinem der Ausbilder eine Überlastungssituation der Soldatin zur Kenntnis gelangt ist.
Die genaue Ursache konnte nicht geklärt werden. Viele spreche vielmehr dafür, dass die junge Soldatin einfach zu erschöpft war, möglicherweise abrutschte oder sie mit den Füßen nicht den richtigen Halt in den Wanden fand. Kritisch äußert sich der Bericht aber auch über die nur 10 Tage dauernde Segelvorausbildung an Bord der Gorch-Fock.
Wir haben festgestellt, dass diese Grundausbildung gerade innerhalb der ersten Tage doch sehr aufwendig ist und den jungen Soldaten eine Menge abverlangt. Es ist aber nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, letztendlich zu beurteilen, wie dann der Ablauf sachgerecht zu sein hat.
Damit ist zumindest dieses Kapitel der Gorch-Fock-Untersuchung abgeschlossen. Parallel läuft noch die Untersuchung der Havariekommission der Marine, die sich erneut am 21. Juni treffen wird. Außerdem will der Verteidigungsausschuss noch eine eigene Bewertung abgeben.
Libyen und Afghanistan. Gleich um 2 Reizthemen ging es beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Christoph Prössl fasst die Ergebnisse zusammen.
Die Verteidigungsminister der NATO denken längst daran, wie es nach einem Sturz Gaddafis in Libyen weitergehen soll. Einigkeit herrscht im Bündnis darüber, dass die NATO dann keine zentrale Rolle mehr spielen soll, sondern die Vereinten Nationen und die Europäische Union. Beim Treffen der Allianz in Brüssel wollte Bundesverteidigungsminister de Maizière eine mögliche Beteiligung deutscher Soldaten an einer Blauhelm-Mission der Vereinten Nationen nicht ausschließen.
Soweit sind wir noch nicht. Es bräuchte dann ein UNO-Mandat. Wir hoffen, dass es zu einer Lösung kommt, die nicht eine militärische Präsenz dort erfordert, sondern ökonomische, infrastrukturelle, vielleicht Hilfe beim Aufbau von Sicherheitskräften. Wenn es anders kommen sollte, dann werden wir das konstruktiv prüfen.
US-Verteidigungsminister Gates hatte mehrere NATO-Mitglieder aufgefordert, Flugzeuge für Libyen bereitzustellen, damit die Lasten im Bündnis gleicher verteilt sind. Vor allem Frankreich und Großbritannien haben viele Maschinen entsandt. Deutschland lehnt jedoch weiterhin eine Beteiligung am NATO-Einsatz ab. Die Verteidigungsminister berieten auch über Afghanistan. In den kommenden Wochen möchte die NATO 7 Distrikte in die Verantwortung der Afghanen übergeben. Davon sei 1/4 der Bevölkerung betroffen, sagte NATO-Generalsekretär Rasmussen. Er trat Befürchtungen entgegen, nun könnten die Nationen, die Truppen entsendet haben, ihre Soldaten schnell abziehen.
First of all, there will be no rush for the exit. And that has been confirmed at today's meeting.
Es werde kein Wettlauf beim Abzug geben, das hätten die Minister erneut bekräftigt. Trotzdem, gerade die Amerikaner wollen bald ihre ersten Soldaten nach Hause holen.
This will not be calendar-driven, but conditions-based.
Doch der Beginn des Abzugs, das habe ihm US-Präsident Obama versichert, werde nicht nach dem Kalender erfolgen, sondern dann, wenn die Konditionen in Afghanistan es ermöglichten. Bis 2014 soll die Verantwortung für die Sicherheit am Hindukusch vollständig an die Afghanen übergeben sein.
Christoph Prössl berichtete aus Brüssel. Schlappe für die rot-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen. Das Oberverwaltungsgericht des Landes hat die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule im Kreis Olpe gestoppt. Sie sei rechtswidrig. Aus Düsseldorf dazu Leo Flamm.
Bislang sind 13 Gemeinschaftsschulen als Schulversuche genehmigt worden auf Basis einer Klausel im Schulgesetz. Das Oberverwaltungsgericht bezeichnete dieses Vorgehen als rechtswidrig, weil nicht dargelegt worden sei, wie der Erprobungsbedarf aussehe. Die Schulverwaltung sei davon ausgegangen, dass die Sicherung einer wohnortnahen Versorgung bei sinkenden Schülerzahlen durch Gemeinschaftsschulen unzweifelhaft sei. Schulministerin Lührmann erklärte, sie hätte sich nicht nur für die betroffenen Eltern und Kinder eine andere Entscheidung gewünscht. Um Klarheit zu schaffen, werde mit Hochdruck an einer neuen gesetzlichen Grundlage gearbeitet. Weiter wies Lührmann darauf hin, dass die 13 genehmigten Gemeinschaftsschulen nicht Gegenstand des Verfahrens gewesen seien. Der schulpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Sternberg bezeichnete den Spruch als Bruchlandung für die rot-grüne Schulpolitik. CDU-Oppositionschef Laumann forderte, die Schulministerin müsse ihren Versuch aufgeben, eine Schulreform am Parlament vorbei durchzusetzen. Schulen brauchten Planungssicherheit und keine politische Stümperei. Er hoffe, so Laumann weiter, dass die Einladung der CDU an die Parteien des Landtags jetzt angenommen werde. Die Christdemokraten wollen Gespräche über die Möglichkeiten eines Schulkonsenses und einen gemeinsamen Gesetzentwurf führen. Der Chef der FDP-Oppositionsfraktion Papke sprach von einer eindeutigen Botschaft des Oberverwaltungsgerichts. Wenn die rot-grüne Minderheitsregierung eine andere Bildungspolitik wolle, müsse sie das Schulgesetz ändern. Dafür brauche sie, so Papke, eine Mehrheit im Parlament.
Vor allem gilt er als unermüdlicher Verfechter der Demokratie in seiner Heimat Algerien. Der Schriftsteller Boualem Sansal erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels in diesem Jahr. Marc Dugge stellt den Preisträger vor.
Er hätte weiter im algerischen Industrieministerium arbeiten können, hätte weiter Fachbücher schreiben können wie »Das Nachbrennen in Turboreaktoren«. Doch der gelernte Ingenieur merkt irgendwann, dass ihm andere Themen auf den Nägeln brennen als Turboreaktoren. Mit 50 Jahren schreibt er 1999 seinen ersten Roman, Der Schwur der Barbaren. Das ist nur auf den ersten Blick ein Krimi. Auf den zweiten ist er eine schonungslose Schilderung der Verhältnisse in Algerien. Nach 4 weiteren ähnlich kritischen Romanen wird Sansal vom Industrieministerium gefeuert. Mir ging es niemals darum, zu provozieren. Überhaupt nicht. Wenn etwas schwarz ist, sage ich, dass es schwarz ist. Manche meinen, es sei eine Provokation zu sagen, das ist ein schwarzes Kapitel. Für mich ist es einfach nur eine Tatsache. Das stört sie. Boualem Sansal stören dagegen die herrschenden Verhältnisse. Die Korruption, die Armut, der verkrustete Machtapparat, die herrschende Elite. Gegen all das schreibt er an. Leidenschaftlich und geistreich, in scharfen, aber niemals polemischen Sätzen. Boualem Sansal ist ein zurückhaltender, leiser Mensch, dem man gerne zuhört. Doch anders als andere Autoren arbeitet er nicht aus der sicheren Distanz des Pariser Exils. Sansal lebt in Algerien und will dort auch bleiben. Boualem Sansal fordert seit langem einen weltoffenen, modernen Islam und mehr Demokratie in der arabischen Welt. Das macht ihn zu einem großen und glaubhaften Unterstützer des arabischen Frühlings. Seit Anfang des Jahres publiziert er regelmäßig in internationalen Zeitungen. Im marokkanischen Radiosender Medi 1 liefert er jede Woche per Telefon seine Sicht der Dinge. Es stellt sich die Frage, wer wird die Demokratie nun schützen? Entweder das Volk wie in den westlichen Demokratien oder die Armee wie in der Türkei. Es scheint, dass sich Tunesien für die erste Option entscheidet, Ägypten für die zweite. Boualem Sansal, ein kritischer Geist am Puls der Zeit.
Und zum Schluss zum Sport. Nun geht er also nach Italien. Nationalspieler Miro Klose hat einen 2-Jahres-Vertrag bei Lazio Rom unterschrieben. Aber ob er das weiß, es ist nicht gerade die erste Adresse in Italien, die er sich ausgesucht hat. Aus Rom dazu Tillmann Kleinjung.
Lazio Rom, sein neuer Verein, hat ein großes Problem mit Teilen seiner Anhängerschaft. Nicht alle Fans sind rechtsextrem eingestellt, nicht alle sind Rassisten. Und die Vereinsspitze und Präsident Claudio Lotito tut viel, um die Neonazis aus der Lazio-Kurve zu verbannen. Dennoch hält sich bis heute in der Anhängerschaft ein harter Kern, der sich unverdrossen zum Duce Benito Mussolini und zum italienischen Faschismus bekennt. Wir sind linientreu, Anhänger von Mussolini. Von mir aus könnte ruhig ein bisschen Faschismus zurückkommen, das würde uns gut tun. Wir sind schlecht regiert, es gibt zu viele Ausländer. Uns lassen sie nicht ins Stadion, weil da viel zu viele Ausländer sind. Herzlich willkommen in Rom, Miroslav Klose. Auch ansonsten ist Lazios Anhang nicht gerade zimperlich. Davon kann Thomas Hitzelsperger ein Lied singen. Der brachte es in der vorletzten Saison auf eine Handvoll Pflichtspieleinsätze bei Lazio und suchte dann schnell wieder das Weite. Auch sportlich ist Lazio eher Mittel- als Premiumklasse. Die letzte Meisterschaft liegt 11 Jahre zurück. In der vergangenen Saison qualifizierten sich die Weiß-Blauen aber immerhin wieder für die Europa League. Ein Torjäger wie Miroslav Klose wird dringend gebraucht. Entsprechend groß war heute der Andrang, als sich der deutsche Nationalspieler kurz in Rom zeigte, um die letzten Formalitäten zu erledigen. Doch mehr als ein sparsames Forza Lazio ließ sich das Geburtstagskind Klose von den italienischen Journalisten und Fans nicht entlocken.
Das war das Echo des Tages vom 9. Juni. Die Sendung gibt's wie immer auch als Podcast auf ndr.de/info und wdr5.de. Am Mikrofon war Sabine Mörs. Ihnen einen schönen Abend.